الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ببقين متى منام الله زيكم هل بمهات سشكايت أنتم قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إش بتوقع لس كان قوت كيبت أصلا الله وإش بتوقع لس محمد الله سدينا ومزين قزان تأز بمخن هويت إن شاء الله بيتا أوف دا إم تسويتن بند فن سنن إمام أبي داود رحمه الله auf der Seite 152. Wir sind im Kapitel As-Salah und behandeln gerade die freiwilligen Gebete und sind jetzt im Unterkapitel des Duha-Gebetes. Das sogenannte Duha-Gebet. Hadith Nummer 1285. Abu Dharr radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeden Morgen muss der Mensch für jedes seiner Glieder eine Spende geben. Wenn man jemanden trifft und ihn grüßt, so gilt dies als Spende. Das Gute zu gebieten gilt als Spende. Das Schlechte zu verbieten gilt als Spende. Störende Gegenstände aus dem Weg zu beseitigen gilt als Spende. Mit der Ehefrau zu verkehren gilt als Spende. Und ersatzweise genügt es für all dies, wenn man am Vormittag 2 Rak'a betet. Abu Dawud rahimahullah sagte, Musaddad, das ist einer der Überlieferer, erwähnte in seiner Version nicht das Gebieten und Verbieten, stattdessen und so weiter und so fort. Der Überlieferer Ibn Mani' erwähnte zusätzlich, sie sagten dann, O Gesandter Allahs, wird es, obwohl man seine Lust stillt, als Spende gewertet? Er antwortete, angenommen, man würde sie auf unerlaubte Weise stillen, würde man dann nicht sündigen? In diesem Kapitel erwähnt Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala die Angelegenheit des sogenannten Duha-Gebetes. Das Duha-Gebet, liebe Geschwister, ist ein Gebet, das nach der Zeit benannt worden ist, zu der dieses Gebet verrichtet worden wird, nämlich zur Duha-Zeit, wie Salat al-Dhuhr, weil es zur Dhuhr-Zeit stattfindet, ist das Duha-Gebet zur sogenannten Duha-Zeit. Die Duha-Zeit ist die Vormittagszeit und sie beginnt, nachdem die Sonne um einen Speer aufgegangen ist und endet, sobald die Sonne im Zenit steht. In dieser Zeit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein freiwilliges Gebet verrichtet und somit ist auch schon die erste Frage beantwortet in Bezug auf die Gesetzlichkeit. Denn die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Meinung darüber, ob dieses Gebet eine Sunna ist oder ob dies sogar eine Bid'a ist. Bekannterweise war dies die Ansicht von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhumah, der sie als ungesetzlich ansah. Aber richtigerweise, haben wir viele Überlieferungen, mehrere Überlieferungen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet nicht nur verrichtet hat, sondern auch, dass er die Menschen dazu aufgefordert hat, dieses Gebet zu verrichten, wie in diesem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte alaihi salatu wasallam erwähnt in diesem Hadith die Geschichte mit der Dankbarkeit. Jede Ni'mah, die Allah tabaraka ta'ala uns gewährt hat, bedarf einer Danksagung. Bedarf, dass man Allah dankt, dass man sagt, zum Beispiel Alhamdulillah. Und das ist eine Form des Dankes. Aber die Frage ist, auf welche Art und Weise kann man Allah tabaraka ta'ala danken, beziehungsweise etwas spenden, sodass dies als Dankerweisung gesehen wird. Das heißt, Allah hat uns zum Beispiel Hände gegeben, mit denen wir greifen, Ohren, mit denen wir sehen und so weiter. Für diese Gunsterweisungen wollen wir Allah dankbar sein. Und diese Dankbarkeit verlangt von uns Allah, dass wir dafür eine Spende entrichten. Und diese Spende zu entrichten muss nicht immer materielle Art sein. Spende bedeutet etwas, was man von sich etwas Freiwilliges hergibt und etwas Gutes dadurch tut. Und unser Verständnis von Sadaqa im Islam ist weiter gefächert oder weiter als nur, dass man Geld hergibt. Und der Prophet والسلام, hat in diesem Hadith uns gesagt, dass es verschiedene Formen des Spendens gibt. Denn wir haben insgesamt 360 Glieder in unserem Körper, für die wir jedes einzelne Glied Allah dankbar sein müssen. Und der Prophet والسلام, sagt dir hier, Spenden, um zu spenden, musst du nicht reich sein. Um zu spenden, brauchst du nicht deinen eigenen Geiz zu überwinden, sondern Spenden kann auch sein durch, er sagt, wenn man jemanden trifft und ihn grüßt, so gilt dies als Spende. Das heißt, wenn du zu jemandem sagst, Assalamu alaikum, oder wenn er zu dir sagt, Assalamu alaikum, du sagst, wa alaikum assalam, dann ist dies eine Form der Spende. Und diese Spende hast du jemandem in diesem Fall zugutekommen lassen, nämlich demjenigen, den du begrüßt hast oder dessen Gruß du erwidert hast. Und diese ist eine Dankbarkeit für eines der Gliedmaßen, die du in deinem Körper hast. Und jetzt musst du insgesamt die guten Taten, so viele davon machen, dass du Dankbarkeit zeigst allen Gliedmaßen gegenüber. Also Allah gegenüber für alle Gliedmaßen, die du bekommen hast. Er sagt, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, gilt ebenfalls als Spende. Das heißt, wenn du jemandem sagst, bete das Duha-Gebet. Wenn du jemandem sagst, komm, wir gehen in die Moschee beten. Wenn du jemandem sagst, was hältst du davon, wenn wir morgen zusammen fasten. Wenn du jemandem sagst, wann hast du das letzte Mal zwei Rak'a für Allah Ta'ala verrichtet. Wenn du jemandem sagst, komm, lass uns die Moschee reinigen. Oder du das Schlechte verbietest, du jemandem sagst, hör auf, Schmutz in der Moschee, die Moschee zu verunreinigen. Betritt die Moschee nicht mit deinen dreckigen Schuhen. Wenn du jemandem sagst, beseitige die Unreinheit, die du verursacht hast. Wenn du jemandem sagst, hör auf, über einen anderen Muslim schlecht zu sprechen. Wenn du jemandem sagst, und so weiter und so fort. Egal, welche schlechte Tat du jemandem verbal verbietest, so wird dies ebenfalls für dich als eine gute Tat aufgeschrieben. Deswegen, der gläubige Mensch nutzt seine Zeit aus. Ständig ist er dabei, andere zum Guten aufzurufen oder sie vom Schlechten abzuhalten. Warum? Weil er handelt mit Allah. Er handelt nicht mit den Menschen. Es ist überhaupt nicht entscheidend und wichtig, ob dein Gegenüber das annimmt oder nicht annimmt. Wichtig ist, hast du es ihm gesagt? Der Engel schreibt nieder, dass du eine Spende gemacht hast. Hast du ihm es verboten, dass er rauchen soll? Egal, ob er es weitermacht oder nicht weitermacht, es wird aufgeschrieben, dass du ihm das verboten hast und deswegen dir als eine gute Spende niedergeschrieben. Gibt es danach noch ein Argument zu sagen, dass man die anderen Menschen nicht zum Guten aufrufen soll und nicht, dass ihnen das Schlechte verbieten soll? Störende Gegenstände aus dem Weg zu beseitigen gilt als Spende. Du kommst in die Moschee und du findest in der Moschee auf dem Boden, jemand hat einen Pappbecher oder ein Papier oder irgendetwas auf dem Boden liegen lassen, du beseitigst das. Das ist ein störender Gegenstand. Du gehst fast mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg und jemand hat dort eine Flasche platziert und du entfernst sie. Du fährst mit dem Auto in einem Waldweg und jemand hat einen Ast oder ein Ast umgefallen und stört die Menschen, die dort vorbeifahren wollen oder laufen wollen oder was auch immer, und du beseitigst das. All dies ist gilt als eine Spende und wird dir als Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufgeschrieben. Er sagte, mit der Ehefrau zu verkehren gilt als Spende. Das heißt, sogar diese Sache, die normalerweise eine Sache ist, von der man ja selbst profitiert. Im Gegensatz, vielleicht, wenn ich störende Gegenstände aus dem Weg räume, dann habe ich etwas davon und andere haben auch etwas davon und vielleicht haben nur andere etwas davon. Aber diese Sache hier, dass man seine eigene Lust stillt mit seiner Ehefrau, das ist doch sowieso etwas, wozu der eigene Körper neigt, sich danach sehnt, und trotzdem wird man dafür belohnt. Und deswegen haben die Sahaba radiallahu ta'ala gerade über diesen Punkt nachgefragt und sich über diesen Punkt gewundert und gesagt, O Gesandter Allahs, wird es, obwohl man seine Lust stillt, als Spende gewertet? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns eine Regel gegeben. Er hat gesagt, jede Sache, sinngemäß hat er gesagt, oder sagen erstmal, was er gesagt hat, angenommen, man würde sie auf unerlaubte Weise stillen, würde man dann nicht sündigen? Und das ist eine, das öffnet uns eine Tür von guten Taten, die du am Tag der Auferstehung vor dir sehen wirst, wie Berge, mit denen du niemals damit gerechnet hast. Dann stell dir mal vor, das gilt für die Angelegenheit mit deiner Ehefrau. Was ist dann mit anderen Sachen? Zum Beispiel, jemand verbringt seine Zeit mit Dingen, die erlaubt sind. Da hätte man sagen können, hätte er seine Zeit verbracht mit Dingen, die verboten sind, würde er dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden dafür? Genauso wird er deswegen dafür belohnt. Das Weite, jemand isst etwas, was erlaubt ist, jemand trinkt etwas, was erlaubt ist, er stillt dadurch auch seine Gelüste nach Essen und nach Trinken. Hätte er etwas Verbotenes zu sich genommen, an Essen oder Trinken, würde er dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Selbstverständlich. Genauso wird er dann dafür belohnt werden, dafür, dass er diese Auswahl getroffen hat. Und das ist das Entscheidende. Er entscheidet sich, etwas halal zu essen, etwas halal zu trinken, seine Zeit halal zu vertreiben, dann wird er dafür belohnt. Und hier sehen wir, dass Allah tabaraka ta'ala nicht nur bestraft, wenn man etwas Schlechtes tut, nein, sogar er belohnt, wenn man die schlechte Sache unterlässt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und dann sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, es gibt eine Möglichkeit, er sagt sinngemäß, es gibt eine Möglichkeit, wie du all diese guten Taten abkürzen kannst. Du kannst eine Sache machen, wodurch du sicher bist, dass du die Dankbarkeit all deinen Gliedmaßen gegenüber geleistet hast. Er sagt, indem du zwei Rak'a am Vormittag für Allah verrichtest. Das sogenannte Salat al-Duha. Und dieses Salat al-Duha, liebe Geschwister, wird mindestens in zwei Rak'a verrichtet und wird leise verrichtet und wird alleine verrichtet. Und das Gebet kann man sowohl zu Hause verrichten, aber noch besser ist es, wenn man dafür extra sogar in die Moschee geht. Denn in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn man sich zu Hause auf die beste Art und Weise reinigt, den Wudu vollzieht, dann in die Moschee geht, um das Duha-Gebet zu verrichten, dem schreibt Allah tabaraka ta'ala die Belohnung einer Umrah auf. Deswegen, das kann man es überall machen, aber in der Moschee ist es noch besser und noch vollkommener. Wenn der gläubige Mensch die Vollkommenheit erreichen will, dann macht er beides. Das heißt, er verrichtet sein Duha-Gebet und gleichzeitig erweist er so viel wie möglich Dankbarkeit, indem er seine Zunge ausnutzt, um zum Guten aufzurufen, das Schlechte zu verbieten, seine Hände benutzt, um störende Gegenstände aus dem Weg zu räumen und, wie es in der anderen Version heißt, von Musaddad und so weiter und so fort. Als würde er dir sagen, jede gute Tat gilt als Spende und sogar in einer anderen Überlieferung sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dass du andere Menschen verschonst von schlechten Sachen, gilt ebenfalls als eine gute Tat. Das heißt, du willst eigentlich etwas Schlechtes sagen und du machst es nicht, dann gilt es ebenfalls als eine Spende. Das öffnet uns die Tür, dass jeder Mensch tatsächlich spenden kann, ob er reich ist oder ob er arm ist. 1286 Abu al-Aswad al-Du'ali rahimahullah ta'ala sagte, Abu al-Aswad al-Du'ali ist einer der Tabi'in rahimahullah ta'ala, und wie wir erfahren haben, war er derjenige, der als erstes eingeführt hat die sogenannte Fatha und Dhamma und Kasra im Koran al-Karim. So hat er sozusagen jemanden den Koran lesen lassen, und immer wenn er dabei seinen Mund geöffnet hat, wie man ihn für die Fatha öffnet, dann hat er angeordnet, dass man über den Buchstaben einen Punkt setzen soll. Und wenn man seinen Mund so bewegt hat, wie man eine Kasra bewegt, dann hat er angeordnet, dass man darunter einen Punkt setzen soll, die ganze Kasra. Ja? Heutzutage sind es Linien, also damals war es ein Punkt. Ja? Und wenn er seine Lippen gerundet hat, eine Dhamma gesprochen hat, dann hat er nach dem Buchstaben den Punkt gesetzt, rahimahullah ta'ala. Er sagte, während wir bei Abu Dharr waren, radiallahu anhu, sagte er, jedes Glied von euch muss jeden Tag eine Spende leisten. Jedes Glied von euch muss jeden Tag eine Spende leisten. Jedes Gebet, jedes Fasten, jede Hajj, jede Lobpreisung, jeder Takbir und jedes Lob wird als Spende gewertet. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam zählte von diesen rechtschaffenen Taten einige auf, dann sagte er, es genügt, wenn man stattdessen die zwei Rak'a am Vormittag verrichtet. Stellt euch vor, man würde das zählen müssen, jeden Tag, wie viel Gutes hat man gemacht, dass man auf 360 kommt jeden Tag. Was für eine Erschwernis. Yani. Und diese Sache erleichtert dir Allah subhanahu wa ta'ala, den du zwei Rak'a verrichtest. Und darüber hinaus, je mehr du machst, desto besser. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber hier sehen wir, auch aus dieser zweiten Überlieferung, dass es hier nicht um die einzelnen Beispiele geht, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezählt hat, sondern es geht um jede gute Tat, die man leistet, oder jede schlechte Tat, die man weglässt. 1287. Mu'adh ibn Anas al-Juhani berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nach dem Morgengebet an seinem Gebetsplatz bleibt, bis er die beiden Rak'a des Vormittags verrichtet hat und dabei nur Gutes spricht, dem werden seine Verfehlungen erlassen, selbst wenn sie mehr als der Schaum des Meeres wären. Diese Überlieferung, ist daif, aber inhaltlich gesehen ist es eine gute Tat, dass man sein Fajr-Gebet verrichtet und dann an seinem Gebetsplatz sitzen bleibt, bis man die beiden Rak'a des Vormittags verrichtet hat. Das bedeutet, dass man sitzen bleibt und Allahs gedenkt, subhanahu wa ta'ala, bis die Sonne aufgegangen ist, und dann wartet man ein paar Minuten, bis die Sonne sich etwas erhöht hat, und dann kann man beten. Dann betet man seine zwei Rak'a. In diesem Hadith wäre es ein Hinweis darauf, dass es ein Duha-Gebet ist. Ansonsten nennen das auch manche Ulama das Ishraq-Gebet, das heißt das Sonnenaufgangsgebet. Das heißt, nachdem die Sonne aufgegangen ist, verrichtet man die zwei Rak'a. Und er sagt, und dabei nur Gutes spricht. In der authentischen Version geht es darum, Allahs zu gedenken. Allahs zu gedenken. Zikrullah. Er sagt hier, dem werden seine Verfehlungen erlassen. Das heißt, dem werden seine Sünden vergeben, selbst wenn sie so viel werden wie der Schaum des Meeres. Die authentischere Version, die Hassan ist nach Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, ist, dass er sagte, dem wird die Belohnung einer Hajj und Umrah aufgeschrieben. Das, was hier steht, ist inhaltlich auch richtig, oder nicht? Denn was ist die Belohnung einer Hajj und einer Umrah? Ist etwas anderes, als dass einem die Sünden vergeben werden oder den Paradiesgarten. Denn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth falam yafsuq, raja'a ka yawmi waladatu ummu. Das, wenn jemand die Hajj vollzieht, dabei weder frevelt noch obszön ist, der kehrt zurück wie am Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Und hier ist anders ausgedrückt worden, aber die Ulama des Hadith achten darauf, wer wie überliefert. Nur weil die Bedeutung in einem anderen Hadith vorkommt, heißt nicht, dass der Hadith hier authentisch ist. Weil wir wollen ja auch nicht nur inhaltlich wissen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sondern wir wollen auch wissen, wie er das ausgedrückt hat, in welchem Wortlaut er das gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam. 1288. Abu Umama berichtet, aber auf jeden Fall, dieser Hadith trägt zu der wichtigsten Thematik bei, und zwar, dass das Duha-Gebet Mashru' ist. Das heißt, dass es gesetzlich ist. Weil das wollen wir erstmal beweisen, bevor wir überhaupt das Gebet verrichten. Und das ist quasi der dritte Hadith. Und wenn man sowieso schon authentische Hadith hat, dann kann man zur Stärkung der Beweiskraft auch weitere Überlieferungen hinzuziehen, wo es um die Gesetzlichkeit geht. 1288 Abu Umama berichtet, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man ein Gebet nach dem anderen verrichtet und dazwischen keine unnütze Rede geführt hat, dessen Tat steigt zum höchsten Ort hinauf. In dieser Überlieferung sagte Abu Umama, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam quasi angespornt hat, dass man ein Gebet nach dem anderen verrichtet und dazwischen keine unnütze Rede geführt hat. Wenn man das macht, steigt dessen Tat. Auf Arabisch heißt es Kitab und fi'illiyin. Kitab heißt auf Arabisch Buch oder das Geschriebene. Das heißt, das, was man geschrieben bekommt, wenn man dieses macht, man verrichtet ein Salat nach dem anderen, dann wird einem dies aufgeschrieben. Und dieses Aufgeschriebene, also die gute Tat, die einem aufgeschrieben worden ist, steigt auf in Illiyin. Und was ist Illiyin? Illiyin ist die höchste Stelle im Paradies. Denn Illiyin kommt von Ulu, ist die Höhe, das ist der höchste Ort, nämlich in Al-Jannah steigt diese Tat auf dort. Und und das ist ein Hinweis darauf, dass man natürlich dementsprechend auch belohnt wird am Tag der Auferstehung. Und wenn man diesen Hadith, also der Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, hat diesen Hadith erwähnt, der jetzt nicht etwas direkt mit dem Duha-Gebet zu tun hat, aber er passt zu der Vorstellung, dass man das Fajr-Gebet verrichtet, dann nichts Unnützes redet, nämlich Dhikrullah macht, bis man ein weiteres Gebet verrichtet hat, nämlich das Duha-Gebet. Richtig? Dadurch hast du quasi diese Hadithe beide auf einmal umgesetzt. 1289. Nu'aym ibn Hammar berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagte: Allah azza wa jal sagte: O Sohn Adams, versäumst du nicht am Anfang des Tages 4 Rak'a, dann werde ich am Ende des Tages deine Genüge sein. Yabna Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwal naharik, akfika akhirah. In diesem Hadith schreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla folgende Worte vor, die nicht Teil des Koran sind. Und das bedeutet, es ist ein Qudsi Hadith. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Qudsi Hadith: O Sohn Adams, ein Ausdruck für den Menschen, versäumst du nicht am Anfang des Tages 4 Rak'a, dann werde ich am Ende des Tages deine Genüge sein. Das heißt, wenn du am Anfang des Tages 4 Rak'a verrichtest, und gemeint ist damit in diesem Zusammenhang offensichtlich das Duha-Gebet, denn es wird am Anfang des Tages verrichtet, wenn die Sonne also aufgegangen ist, wenn du diese 4 Rak'a verrichtest, das heißt nicht nur 2, also entnehmen wir daraus, dass das Duha-Gebet auch mit mehr als 2 Rak'a verrichtet werden darf, mit 2 oder mit 4 auf jeden Fall. Und wenn man das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Genüge sein. Das heißt, du brauchst dir an diesem Tag um nichts Sorgen machen. Mach dir keine Sorgen über egal, was an diesem Tag dir passiert. Allah subhanahu wa ta'ala wird sich dieser Sache für dich annehmen. Du brauchst dir keine Sorgen machen über deinen Rizq. Du brauchst keine Sorgen haben. Allah wird sie dir wegnehmen. Wenn etwas passiert, ein Problem passiert, Allah wird es für dich lösen. Und so weiter und so fort. Ist dieser Hadith es nicht wert, dass wir tatsächlich uns daran gewöhnen, die 4 Rak'at zu verrichten, damit Allah tabaraka ta'ala unser Sachverwalter ist? Und damit Allah tabaraka ta'ala uns unsere Sorgen wegnimmt? 1290. Hani, die Tochter von Abu Talib, berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung Makkas das Duha-Gebet in 8 Rak'a verrichtete und dabei immer nach 2 Rak'a den Taslim sprach. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam wird erzählt, wie er alaihi salatu wasallam am Tag der Befreiung Makkas, nennt man Fath Makka, das Duha-Gebet verrichtet hat. Und diese Überlieferung natürlich ursprünglich, sie stimmt. Also ursprünglich, sie stimmt. Der Prophet hat am Tag von der Befreiung Makkas 8 Rak'a verrichtet bei der Kaaba. Nur die Frage ist, ob das Duha-Gebet war oder ob das Gebet war, das man nach der Eroberung einer Stadt verrichtet als Imam der Muslime. Und da sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Aber Ausgangslage ist für uns, dass es nichts Neues gibt. Ausgangslage ist für uns, wenn der Prophet ﷺ dazu auffordert, dass man das Duha-Gebet verrichten soll, und dann macht er das Duha-Gebet, dann gehen wir davon aus, dass das Duha-Gebet ist und nicht, dass es ein neues Gebet ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Auf jeden Fall, der Prophet a.s. hat in diesem Fall 8 Raka'at verrichtet. Deswegen haben manche Ulama gesagt, das Duha-Gebet kannst du als 2 Raka'at verrichten und als 4 Raka'at verrichten. Du kannst bis zu 8 Raka'at für Allah verrichten. Und da man immer danach immer 2 Raka'at den Taslim macht, kannst du immer aufhören. Also nicht, dass jemand sagt, darf man auch 6. Ach, guck mal, nach 6 beendest du dein Gebet. Keiner zwingt dich dann nochmal aufzustehen, nochmal 2 Raka'at zu verrichten. Aber wenn du die Vollkommenheit willst, also, und dieser Hadith weist darauf hin, dass die Anzahl eigentlich offen ist. Keiner kann sagen, mehr als 8 darf man nicht. Nein, weil die Duha-Zeit ist eine Zeit, in der man beten darf. Richtig? Der Prophet Sallallahu sagte, dass wenn die Sonne, wenn du das Fajr-Gebet hast, veramsik anis Salah. Wenn du das Fajr-Gebet hast, dann hör auf zu beten, bis die Sonne aufgegangen ist. Wenn die Sonne aufgegangen ist, um einen Speer, dann wäre es فَإِنَّ الصَّلَاةَ حَاضِرَةً مَشْهُودَةً. Dann ist es erlaubt zu beten und wird auch von Engeln bezeugt, bis die Sonne aufsteigt, an den höchsten Punkt ankommt. Das heißt, diese Phase, die Vormittagsphase, ist eine Phase, in der man beten darf. Deswegen, wenn du 2 Rak'at betest, 4, inshallah 100 Rak'at betest, kannst du so viel beten, wie du möchtest, weil es eine Zeit ist, in der das Gebet erlaubt ist. Und kein Mensch kann sagen, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Rak'at verrichten darf. Die Texte sagen ganz eindeutig, dass man, dass eine Gebetszeit ist. Eine Zeit ist, in der man also beten darf. 1291 Ibn Abi Layla, rahimahullah, sagte: Niemand außer Umhani hat uns mitgeteilt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam das Duha-Gebet beten gesehen zu haben. Sie erwähnte, dass sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung Makkas in ihrem Haus wusch und dann 8 Raka verrichtete. Danach sah niemand ihn sie beten. Für uns gilt, wenn Umhani radiallahu ta'ala anha ihn hat gesehen, dass er das verrichtet, dann hat sie ein Argument gegenüber denjenigen, die ihn nicht gesehen haben. Weil wenn einer sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam nie gesehen, dass er das Duha-Gebet verrichtet, sagen wir, das ist kein Problem. Ist auch nicht Voraussetzung, dass jeder ihn gesehen hat. Es reicht aus, dass er es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Auch wenn er nie gesehen wurde, ist das gemacht hat. Und dann wurde er gesehen. Und vertrauenswürdige Menschen berichten uns, dass er gesehen worden ist. Fertig. Dann glauben wir, dass diese Sache rechtmäßig ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und deswegen sagt man auf Arabisch, man alima hujja ala man lam ya'lam. Ala man la ya'lam. Das heißt also, wer etwa eine Information hat, hat mehr Argumente als jemand, der keine Information hat. Tayyib, 1200. Und die Frage, dass danach ihn niemand sah, wie er sie betete, wenn damit gemeint ist, dass er sie zum Beispiel 8 Raka'at betete, dann heißt es nicht, dass er nicht 6, 4 oder 2 Raka'at betet. Und wenn ihn danach niemand mehr gesehen hat, dass er sie betet, das ist die Aussage desjenigen, der das gesagt hat, mehr nicht. Das heißt, wenn einer sagt, danach wurde er nie wieder gesehen, dass er es gebetet hat, kann er, ist logisch gesehen, redet er im Namen von allen Menschen? Nein, er redet im Namen von sich selbst und von den Leuten, mit denen er Kontakt hat, die er darüber gefragt hat. Und das kann sein. Aber bedeutet es, dass es dann deswegen nicht mehr gesetzlich ist? Zweifellos ist das Duha-Gebet immer noch gesetzlich. Auch wenn der Prophet sallallahu das Duha-Gebet einmal verrichtet, danach nie wieder, heißt es nicht, dass es nicht mehr gesetzlich ist. Wallahu a'lam. Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, sagte: Ich fragte Aisha, radiallahu anha, ob der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das Duha-Gebet zu verrichten pflegte. Da antwortete sie, nein. Es sei denn, er kam von der Reise zurück. Da sagte ich, hat der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, manchmal 2 Suren hintereinander gelesen? Sie sagte, ja, aber nur von Al-Mufassal. In dieser Überlieferung über Aisha radiallahu ta'ala anha wird sie gefragt, was sie weiß zu diesen 2 Angelegenheiten. Einmal über das Duha-Gebet und einmal über seine Lesung des Koran im Salat. Auch hier sagt, wie immer, der Prophet, Aisha radiallahu anha ist eine von vielen Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie berichtet über das, was sie an einem von 9 Tagen erlebt. Richtig? Deswegen, sie wird gefragt, er hat eigentlich Duha nie gebetet, sondern nur, wenn er von einer Reise zurückkam. Heißt es, dass er an anderen Tagen das nie gemacht hat? Antwort lautet nein. Weil wir haben viele Hadithe gerade gesehen, dass er es auch gemacht hat. Und selbst wenn er es nur gesagt hätte, selbst wenn wir nur den heiligen Hadith, den Hadith Qudsi hätten, Hadith 1289, würde es ausreichen für uns an Gesetzlichkeit oder an Beweis für Gesetzlichkeit, dieses Duha-Gebet zu verrichten. Und ihr seht, subhanallah, ja, wie die Angelegenheit ist. Die Ulama haben Angst, den Leuten etwas zu sagen, dass sie beten sollen, auf ein Gebet verrichten sollen, dass das eine Bid'a ist und keine Sunna ist. Ja. Deswegen ist diese zahlreichen Hadithe, auf die wir antworten auch können müssen. Dann sagte sie, wurde sie gefragt, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi manchmal 2 Suren hintereinander gelesen? Yani hat er manchmal nach der Fatiha eine Sura gelesen und gleich danach eine andere, nicht in der zweiten Raka'a, sondern noch in der gleichen Raka'a? Und dann sagte sie ja, aber nur auf dem Mufassal. Und das ist auch noch ein weiterer Beweis dafür, dass sie nur berichtet von dem, was sie erlebt. Warum? Weil wir haben eine Überlieferung, dass der Prophet auch außerhalb des Mufassal das gemacht hat. Mufassal ist, liebe Geschwister, von Surat Qaf bis zum Ende des Koran. Das nennt man Mufassal. Okay? Das sind relativ kurze Suren. Warum? Wir haben ein Gebet, das Nachtgebet des Propheten. Hat er einmal Surat Al-Baqara gelesen? An-Nisa und Al-Imran. Das sind also Tawal. Tawal sind die langen Suren. Hat er alle hintereinander gelesen. Also sagen wir noch einmal, Aisha Radana erzählt, was sie gesehen hat oder was er meistens gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch sehr wichtig. Viele Fragen sind, oder der Gelehrte antwortet entsprechend dem, was er meistens von der Sunna kennt. Warum soll er über Ausnahmesituationen berichten, wenn er nicht danach gefragt wird? Wallahu a'lam. 1293. Aisha radiallahu anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte das Duha-Gebet nie zu verrichten, ich tue es aber trotzdem. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unterließ manchmal Taten, die ihm lieb waren, aus Angst davor, dass die Leute es auch tun würden und sie ihnen dann auferlegt werden. Das heißt, Aisha radiallahu anha selbst ist eine Befürworterin der Gesetzlichkeit des Duha-Gebetes. Und sie sagt, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet nicht verrichtet hat, zumindest so wie sie ihn beobachtet hat, kaum verrichtet hat, wenn wir die vorige Belieferung mit von ihr berücksichtigen, sagt sie, ist kein Argument, dass das Duha-Gebet nicht Sunna ist. Sondern das Duha-Gebet ist eine Sunna. Die Frage ist aber, warum hat das dann nicht verrichtet oder oft nicht verrichtet? Die Antwort, sagte sie, weil er, alayhi salatu wasalam, Angst hatte, dass er in der Zeit der Offenbarung etwas macht. Und die anderen machen es ihm dann nach. Und Allah sieht, dass die Gläubigen die Sachen machen. Und weil Allah für die Gläubigen Gutes will, macht er es dann zur Pflicht. Warum? Weil es zur Pflicht, dann ist es wertvoller bei Allah und die Belohnung größer. Ja, aber was mit den anderen Menschen? Es gibt Menschen, die dann nicht mitmachen können, die das nicht schaffen können. Und deswegen hat der Prophet das unterlassen. Und das kennen wir aus einer anderen Überlieferung ebenfalls in Bezug auf das Nachtgebet im Ramadan. So hat er sallallahu alaihi wasallam eine Nacht, 2 Nächte, 3 oder 4 Nächte hat er das Gebet Tarawih in der Moschee verrichtet und dann ist er nicht mehr rausgegangen. Die Leute haben bei ihm geklopft, haben ihn gefragt, was wir wollen beten zusammen in Ramadan. Er ist nicht mehr rausgekommen, sallallahu alaihi wasallam. Und erst nicht einmal, bis er gestorben ist, und nicht einmal danach, nicht mehr Abu Bakr, sondern erst Umar radiallahu anhu hat wieder das dann eingeführt, dass man in der Moschee gemeinsam das Tarawih verrichtet, wie der Prophet das am Anfang auch gemacht hat. Warum hat der Prophet das unterlassen, alayhi salatu wasalam? Er sagte, weil ich Angst hatte, dass es zur Pflicht führt. Weil ich Angst hatte, dass Allah es euch auferlegt. 1294. Simak, rahimahullah ta'ala, sagte, Simak rahimahullah sagte, ich fragte Jabir ibn Samura radiallahu anhu, saßt du oft mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen? Er sagte, ja, oft. Er stand von seinem Gebetsplatz, an dem er das Morgengebet verrichtet hat, nicht auf, bis die Sonne aufgegangen war. Wenn sie denn aufgegangen war, stand er sallallahu alaihi wasallam auf. In dieser Überlieferung von Jabir, radiallahu anhu, er berichtet uns über eine seiner Vorzüglichkeiten. Nämlich, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nicht nur, wie manche bei der Hajj, einmal gesehen haben von Weitem und das war's, sondern er berichtet, er sagt, ich war oft zusammen mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und meine Augen durften sich von diesem Anblick mehrmals erfreuen, alaihi salatu wassalam. Und er sagte gleich etwas Gutes, weil wir gesagt haben, der Gläubige ruft immer zum Guten auf und verbietet immer das Schlechte. Er gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und hier gebetet er den Leuten, Allahs zu gedenken. Und zwar, dass man nach dem Fajr-Gebet an seinem Gebetsplatz sitzen bleibt und Allahs gedenkt, bis die Sonne aufgegangen ist. Wenn sie aufgegangen war, stand er auf und ging weg. Und das ist ein Hinweis darauf, dass wie manche Ulama gesagt haben, dass das Duha-Gebet oder das Gebet, um diese Belohnung zu erlangen, von der der Prophet gesprochen hat, durch die Hajj und die Umrah, dass man das nicht an der Stelle beten muss, an der man saß die ganze Zeit. Sondern man kann es danach verrichten, irgendwann zur Duha-Zeit oder an einer anderen Stelle. Denn warum ist er dann weggegangen, alayhi salatu wassalam? Wenn er noch gebetet hätte, hätte der Jabir radiallahu anhu diese Sache sicherlich erwähnt. Kapitel 13, das Gebet während des Tages. Schauen wir uns dazu noch zwei folgende Hadithe an, weil das ist wichtig, denn jemand könnte sich fragen, wenn ich mehr als zwei Rak'a vormittags beten will für Allah tabaraka ta'ala, wie soll ich diese zwei Rak'a verrichten? Soll ich sie in zwei Abschnitten verrichten und dazwischen immer den Taslim sprechen? Oder soll ich sie zusammenhängend in vier Abschnitten verrichten und einmal den Taslim sprechen? Die Antwort dazu liefert uns die folgenden beiden Überlieferungen. 1295. Ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet in der Nacht und am Tag wird in zwei Abschnitten verrichtet. Diese Überlieferung, Salatul Layli wa Nahari Mathna Mathna, ist eine Überlieferung um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die umstritten ist. Das heißt, umstritten in Bezug auf, hat das der Prophet gesagt sallallahu alaihi wasallam, oder ist es eine Aussage von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma? Erstens, der Prophet hat gesagt, Salatul Layli mathna mathna fa in khashya ahadukum al-fajra falyutir biwahida. Das heißt, das Nachtgebet wird in zwei Abschnitten verrichtet. Wenn jemand von euch befürchtet, die Morgendämmerung könnte eintreffen, verrichtet er eine ungerade Anzahl an Rak'at. Oder ein Rak'a, also ungerade Anzahl. Die Frage ist, die Aussage, Salatul Layli Mathna Mathna, hat der Prophet gesagt, das Nachtgebet wird in zwei Rak'a verrichtet. Die Aussage, Salatul Layli Wan Nahari Mathna Mathna, da sind die Ulama sich uneinig. Manche sagen, dass das eine Aussage ist von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Manche sagen, nein, das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Das ist eine berühmte Angelegenheit, wenn ein Hadith einmal als Aussage eines Sahabi überliefert wird und einmal als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, wie geht man damit um? Die Ulama haben dazu verschiedene Madhabs, ja, verschiedene Ansichten, die man nachschauen kann in Büchern über die Hadith-Wissenschaften. Für uns in diesem Zusammenhang können wir sagen, dass es nicht sehr entscheidend ist. Warum? Wenn es eine Aussage des Propheten ist, dann wissen wir, dass man, wenn man tagsüber vier Rak'at betet, sechs Rak'at betet, dann darf man immer nach zwei Rak'at den Taslim sprechen, das ist gesetzlich. Und wenn es eine Aussage ist von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, dann könnte man sagen, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei beobachtet und gesehen und erlebt, Deswegen sagt er, dass man es so macht. Aber ihr seht natürlich, wenn es eine Aussage ist von Abdullah ibn Umar, dann kann es auch seine persönliche Meinung dazu sein. Richtig? Aber die Frage ist, woher soll er diese Meinung herhaben? Entweder hat er den Propheten gesehen, oder hat andere Sahaba gesehen, wie sein eigener Vater. Sein Vater ist ja einer der Khulafa al-Rashidin, radiallahu anhu. Das ist dann immer Angelegenheit, wo nicht eindeutig ist. Ist es dann tatsächlich auf den Propheten Sassam zurückzuführen oder ist es seine eigene Ijtihad von dieser Sache? Aber in beiden Fällen können wir sagen, dass das Duha-Gebet, Entschuldigung, jedes Gebet, was man tagsüber verrichtet oder bei Nacht, nach 2 Rakat beenden darf. Es bedeutet umgekehrt nicht, dass man nach 2 Rakat nicht weiter beten darf. Weil es gibt Überlieferungen, dass der Prophet a.s. Auch zusammenhängend gebetet hat. 2 mit 2, also 4. Und der Beweis ist was? Ich habe euch gesagt, der Prophet sagte, Salatul Layli Mathna Mathna. Das Nachtgebet in 2 Abschnitten verrichtet. Aber es gibt mehrere Überlieferungen, dass er manchmal 4 zusammenhängend verrichtet hat, a.s. Okay? Deswegen, wie können wir diese beiden Aussagen miteinander vereinen? Nein, es geht um die Gesetzlichkeit. Gesetzlich ist es erlaubt, nach 2 Rakaten immer den Gebet zu verrichten. Das ist die bessere Version, die vollkommenere Version. Darf man auch 4 zusammenhängend verrichten? Darf. Man darf sogar mehr. Je nachdem gibt es verschiedene Überlieferungen in diesem Zusammenhang. Deswegen praktisch gesehen, auch tagsüber, die 4 Raka vor dem Dhuhr-Gebet oder vor dem Asr-Gebet, darf man sie mit einem Tassim verrichten. Man darf sie mit einem Tassim verrichten, weil andere Überlieferungen darauf ebenfalls hinweisen. 1296, letzter Hadith für uns heute. Al-Muttalib berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet wird in 2 Abschnitten verrichtet. As-Salatu Mathna Mathna. Gemeint ist, wie gesagt, das ist nicht mehr die Aussage des Propheten, sondern des Überlieferers, gemeint ist, dass man nach jeder 2. Raka den Tashahud aufsagt und Unterwürfigkeit und Bedürftigkeit zum Ausdruck bringt, sich ruhig verhält, die Hände zum Bittgebet hebt und sagt, O Allah, O Allah. Wer dies nicht tut, dessen Gebet ist unvollständig. Für diese Überlieferung, was über sie sagte Imam Abu Dawud, wurde über das Nachtgebet befragt, ob es in 2 Abschnitten verrichtet werde. Er sagte, wenn du willst, kannst du es in 2 Abschnitten verrichten und wenn du willst, auch in 4 Abschnitten.
Genau das, was wir gerade eben
gesagt haben. Als würde er sagen, diese Überlieferung ist nicht sahih. Und tatsächlich, diese Überlieferung ist nicht sahih. Und deswegen gemeint ist nicht mit, das Gebet wird in 2 Abschnitten verrichtet, Mathna, Mathna, dass man nach jedem 2 Rakat Tashahud spricht. Das ist etwas weit hergeholt. In 2 Abschnitten bedeutet, dass man danach den Taslim spricht und sein Gebet beendet. Und wenn man weiter beten möchte, darf man weiter beten. Darf man auch 4 Raka auf einmal beten? Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, sagte, in shi'ta mathna wa in shi'ta arba'an. Wenn du möchtest, dann mach es in 2 Abschnitten. Und wenn du möchtest, kannst du es auch in 4 Abschnitten verrichten. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.